Ich möchte euch alle herzlich grüßen. Ich bin heute hier anstelle von meinem Nachfolger. Er sollte hier sein, aber er ist krank und darum verhindert. Und darum bin ich hier eingesprungen. Ich bin aber nicht das erste Mal da und darum ist es für mich einfacher. Ich weiß schon ein bisschen, was auf mich wartet. Also herzlich, ich freue mich herzlich. Ich habe kurzfristig Daniel Wassen gesagt für einen Titel, der fröhliche Tausch am Kreuz. Die ganze Vorbereitung, alles, was wir jetzt gehört haben, das hat uns die nächste Frage einfach schon erleichtert. Wenn ich euch jetzt so frage, so jetzt im Moment oder beim Morgenessen oder nach dem Aufstehen, wie gerecht fühlst du dich? Skala von 1 bis 6. Wo wäre ungefähr dein Gefühl für deine Gerechtigkeit im Moment? Ich fühle mich ganz gut, ganz gerecht, 6, ganz miserabel, ungerecht, 1. Wo? Ich stelle die Frage auch für den Alltag. Wie fühlst du dich im Alltag oft? Vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich frage jetzt nicht so, aber wenn man Kinder hat und Kinder hatte, dann kann es auch mal sein, oder auch sonst aus irgendeinem Grund, dass man sagen muss, ja, jetzt war nicht gerade alles so super, jetzt habe ich heftig reagiert und was immer. Und dann kann es sein, dass man sich so eine Note geben müsste, dass man sagt, du liebe Zeit, ich fühle mich im Moment eine 3. So irgendwo da in der Mitte. Wie gerecht fühlst du dich? Wir wollen wirklich sagen, wie fühlst du dich? Das ist meine Frage. Denn wisst ihr, das hat die Forschung bewiesen, dass letztlich der Mensch tut, so wie er von seinen Emotionen, so wie er sich fühlt. Nicht das, was er wirklich denkt oder weiß, sondern zuletzt handelt er nach dem Gefühl. Und darum ist meine Frage heute berechtigt. Wie fühlst du dich? Wir haben einen Zitat eines Schriftstellers, der mir sehr wichtig ist, Dr. James Richards. Er hat viele Bücher geschrieben und er kennt sich besonders aus mit suchtkranken Leuten, die einen begleiteten Prozess brauchen zur ganzen Freiheit in Christus. Und er schreibt in einem seiner Bücher hier, Gnade, Kraft zur Veränderung. Nichts beeinflusst dein Leben mehr als das, was du bezüglich deiner eigenen Gerechtigkeit glaubst. Das ist eine starke Aussage. Noch einmal, nichts beeinflusst dein Leben mehr als das, was du bezüglich deiner eigenen Gerechtigkeit glaubst. Er sagt mit anderen Worten, dein Charakter ist weniger entscheidend. Deine Prägung durch die Erziehung ist weniger entscheidend. Das entscheidendste Moment für dich, wie du dich verhältst und wie es dir geht, das ist, was du bezüglich deiner eigenen Gerechtigkeit glaubst. Stark. Wir wissen von Martin Luther, dem späteren dann berühmten Reformator in Deutschland, der so die Reformation so richtig in Gang gebracht hat. Martin Luther als Mönch, Gott gesucht. Und er hat die Sprachen Griechisch, Lateinisch sowieso, Hebräisch gelernt. Und da hat er gesagt, ich konnte das Wort gerecht und Gerechtigkeit nicht mehr hören. Es war fast wie eine Folter, weil er gespürt hat, die Gerechtigkeit, die Gott verlangen würde, die göttliche Gerechtigkeit, die habe ich nicht. Und darum sieht man diese Bilder, wo er im Vatikan die Treppen hochrutscht auf den Knien, oder in dem Film, der vielleicht etwa vor 10, 15 Jahren neu herausgekommen ist, sieht man ihn, wie er ganz, ganz intensiv den Gang schrubbt dort im Kloster, wo er ist, um alles richtig zu machen. Und dann sagt irgendein ein Mitpater zu ihm, Bruder Martin, muss es denn so stark sein? Muss es denn so scharf sein? Das Wort gerecht folterte ihn, weil er spürte, das heißt 60 Sekunden lang, in einer Minute, 60 Minuten lang, in einer Stunde, 24 Stunden lang und das mein ganzes Leben lang immer, immer, immer vollkommen rein in Gedanken, Worten und Taten. Schaffe ich nicht. Bis er an den Punkt kam, wo er das Evangelium entdeckte. Habe heute Morgen gedacht, wir singen diese wunderbaren Lieder. Danke dafür, aber vielleicht singen wir sie manchmal auch einmal einfach schnell, ohne uns die Tiefe zu vergegenwärtigen, was das bedeutet. Ein Mann, der um die Jahrhundertwende 20. 21. Jahrhundert, also um 1900 herum, gelebt hat, der hat mich eine Zeit lang auch recht beeindruckt. Georg Steinberger, ich weiß nicht, ob einige den Namen kennen. Er war aus Bayern ursprünglich und er hat gerungen, arme Verhältnisse gerungen, weil er gemerkt hat, Gott ruft ihn. Aber wer ist dieser Gott? Und niemand hat ihm erklärt, wie das Evangelium wirklich ist. Und dann auf seiner Suche hat er mehrfach den Ruf Gottes gehört. Und eines Tages, da war er wieder zu Fuß unterwegs. Er hatte kein Geld, um mit Billett oder so zu reisen. Da war er unterwegs und er war müde und hat sich dann auf seiner Wanderschaft an einer Stelle auf den Boden gelegt, hat seinen Hut genommen, an ein Ästchen von einem Baum gehängt und legte sich da ins Gras. Ich verschwinde für einen Moment. Er legte sich ins Gras und schaute da, hing seinen Gedanken nach und plötzlich sah er den Hut da oben. Und er dachte, aber wenn der Hut da oben ist, dann ist er nicht auf meinem Kopf. Und wenn mein Hut auf meinem Kopf ist, dann ist er nicht da oben. Er ist nicht ein bisschen da oben und ein bisschen da. Er ist entweder da oder da. Und es ging ihm auf, was Jesus gemacht hat. Er hat die Sünde und die Schuld ganz getragen. Nicht so, dass wir ein bisschen tragen und er den Rest. Nicht so, dass er ein bisschen trägt und wir den großen Teil. Das ist das, was wir in dieser Woche an Karfreitag verkündigen werden. Die gute Botschaft. Und die Reformation, die hat zu einigen berühmten Versen geführt, nicht einfach geführt, die waren schon da in der Bibel, aber sie wurden so richtig Kernverse für die Reformation, weil entdeckt wurde, wiedergesehen wurde, was es bedeutet, wenn jemand Jesus gehört, wenn jemand sein Leben Gott ganz hingibt und vertraut, dass Gott durch Jesus alles schon für ihn vollbracht hat. Ich möchte einen dieser Kernverse nennen hier. Wir finden diesen Vers in 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist der Vers, der mich zu diesem Titel der Predigt geleitet hat. Hier steht nämlich, der Abschnitt ist bei mir überschrieben mit dem der Dienst der Versöhnung. Hier in diesem Abschnitt redet Gott oder der Apostel Paulus davon, dass wenn jemand mit Christus verbunden ist, und ich sage es jetzt stärker, wie es im Griechischen heißt, in Christus ist, drin, in der Verbindung mit Christus, in ihm, auf dem Werk Gottes steht, ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch, ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur. Und dann steht hier, er, der Vater, hat den, der Sünde nicht kannte, der Sünde mit Sünde nicht verwoben war, zwar versucht wie alle in allem, aber doch nicht vermischt mit der Sünde, weil er sich nicht zur Sünde verführen hat lassen. Er, der Vater, hat den, der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, im Erlösungswerk in Christus, Gottes Gerechtigkeit würden. Es ist eine ganz, ganz gewaltig starke Aussage. Ich habe vorhin da noch zwei Becher erfragt, einen dunklen und einen hellen. Er, der Vater, hat den reinen Jesus, den Gottessohn, der ohne Sünde war, zwar versucht in allem, aber ohne Sünde, er hat ihn zur Sünde gemacht. Das heißt, er wurde personifiziert zur Sünde. Er hat nicht nur die Sünden auf sich genommen, er wurde zur Sünde in Person. Es ist so stark. Wofür? Damit wir, die wir an das Werk von Jesus glauben, in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, damit wir, da steht Kaffee drauf. Was wir liefern, ist manchmal auch, wir sagen Kaffee, oder? Das ist ein Kaffee gewesen, obwohl ich Kaffee gern habe. Aber damit wir, wo voller Sünde sind, wie wir auch am Anfang gehört haben, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden. Nicht nur rein, sondern Gottes Gerechtigkeit werden. Das ist stärker als nur, dass es genügt für Gott. Es ist, dass wir Gottes Gerechtigkeit werden. Ich habe mal jemandem gesagt, weißt du, wenn du durch unser Dorf fährst, und ich sage jetzt das hier für euch auch, wenn ihr mit dem Velo oder mit dem Auto oder ganz wenige mit dem Lastwagen durchs Dorf fahren, hier von Wollerau runter nach Freienbach, und sie vertrauen diese Wahrheit, da kann man sagen, hey, auf dem Velo kommt die Gerechtigkeit Gottes gefahren. Ist das nicht groß? Das macht etwas mit dir. Das macht etwas mit mir. Die Gerechtigkeit Gottes, wenn ich darin sicher werde, dann merke ich plötzlich, weißt du was? Das Gefühl ist schon drei, aber ich lese das und weißt du was? Tausch gilt. Ich mache eine 6 draus. Und dann macht das Gefühl so ein bisschen hin und her und sagt, ja, 3. Aber so oft bist du ja doch ein Versager und machst ein 3, oder? Oder noch schlechter und so. Aber ja, wenn du das liest, dann fühlst du dich wie 6, weil das ja die Wahrheit Gottes scheint zu sein. Glauben wir es? Vertrauen wir es? Und ich beginne es wieder und wieder zu nehmen und die Reformatoren haben gesagt, das ist der fröhliche Wechsel. Gott wurde zur Sünde, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit werden. So gewaltig, so gewaltig. Es ist auch nicht zu verwundern, wenn wir uns in diesen Gedanken bewegen, wir plötzlich die 6 stärker, auch im Gefühl. Jedes Mal, wenn wir es bewegen, nimmt das zu. Ich bin gerecht in Gott, aber die 3 drückt noch ein bisschen durch. Aber das Gefühl muss zur 6 kommen. Und wenn wir weiterfahren und uns dieser Wahrheit ausliefern, dann lese ich es nur. Oder ich zitiere es einfach, die Bibelstelle Römer 14, 17. Da sagt auch wieder der Apostel Paulus, denn das Königreich Gottes, die unsichtbare Himmelswelt, da wo wir eines Tages sowieso hingehören, ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Nummer 1, Gerechtigkeit. Das ist das Erste. Du musst zuerst am allermeisten sicher sein, ob du in Christus versöhnt und gerecht bist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit Nummer 1 und als Folge davon und Frieden. Die Gerechtigkeit mit Gott bewirkt, dass ich in Frieden sein kann, mit Gott und mit mir selber. Dass ich weiß, er hat gezahlt, auch wenn es nicht gut war. Das ist Gerechtigkeit Nummer 1, Frieden Nummer 2 und Nummer 3, Freude im Heiligen Geist. Das ist die göttliche Reihenfolge. Du musst die Gerechtigkeit Gottes bis ins Gefühl hinein spüren und wissen, es gilt. Und das macht aus dir einen Menschen, der im Frieden lebt. Und das wiederum ermöglicht eine tiefe, tiefe bleibende Freude. Ich mag mich erinnern, ich war noch nicht lange mit Jesus unterwegs als junger Mann. Und da hatte ich den Auftrag, ich sollte in einer Jugendkleingruppe einen Input, Gedankenanstoß, eine kleine Andacht machen. Es war in Birmensdorf in der Nähe von Zürich. Und an diesem Nachmittag gegen Abend habe ich grauenhaft versagt. Ich habe etwas geleistet, dass ich mich geschämt habe dafür. Ich habe gedacht, schick doch irgendjemand anderen, aber nicht mich. Das geht gar nicht. Aber ich hatte niemand anderen und alle warteten auf mich. Zuletzt bin ich auf mein Motorrad gestiegen und bin hingefahren. Dann habe ich mit Gott gerungen auf dem Weg noch und dann habe ich meine Sachen gebracht. Und wisst ihr, es war ein reich gesegneter Abend. Und ich fuhr nach Hause und habe gedacht, das hat gar nichts mit meinem Versagen zu tun. Was war jetzt das? Und ich habe realisiert, Gott handelt nicht aufgrund von dem, was ich tue, sondern aufgrund von der Geschichte, die er geschrieben hat. Jesus, durch ihn, das zählt. War so wie eine exemplarische Bedeutung für mich. Ich möchte jetzt aus dem Neuen Testament noch eine Stelle aus dem Alten Testament bringen. Und zwar, denke ihr, kennt, wer die Bibel kennt, diese schillernde, spezielle Person, dieser Prophet oder Wahrsager oder was ist es denn wirklich? Bileam. Geschichte von Bileam oder anders gesagt Geschichte vom Volk Gottes. Denn es ging um das Volk Israel, das aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt wurde, 40 Jahre durch die Wüste zog und am Schluss vor dem Einzug ins verheißene Land noch um Edom und Moab herumziehen musste und dann in den Ebenen der Moabiter kurz vor dem Toten Meer beim Jordan Einfluss ins Tote Meer dort sich lagerte. Ich habe hier aus dem Bus leider nur diese Foto mitgebracht. Wir sehen da oben auf der linken, am linken Rand diese Höhen, heute Jordanien, und das ist das obere Ende des Toten Meeres, ganz in der Nähe der Qumran, der Stelle, wo die Qumran-Rollen gefunden wurden. Also, wir können uns vorstellen, da oben handelt die Geschichte. Und der König von Moab, Balak hieß er, König von Moab, er fürchtete sich und seine Fürsten, es graute ihnen vor dem Volk Israel. Sie hatten gehört, was alles passiert war, und sie realisierten, Gott scheint mit diesem Volk zu sein und wir sind zu schwach, um gegen dieses 2 Millionen, vielleicht 2 Millionen Volk zu kämpfen. Was können wir tun? Dann müssen wir auf der geistigen Ebene gegen das Volk vorgehen. Volk Gottes, die Nachkommen von Abraham. Und dann sehen wir, wie der König im Kopf irgendwo noch sich erinnert, da ist am Euphrat oben diese Person, dieser Bileam. Wen der segnet, der ist gesegnet. Und wen der verflucht, der ist verflucht. Und er denkt, vielleicht haben wir auf diese Art noch die Möglichkeit, das Volk zu stoppen. Und er schickt hin, und zuletzt kommt der Bileam, nachdem Gott ihn gewarnt hat, zuerst nicht zu kommen. Und dann, ja. Und nun trifft er da oben auf diesen Höhen oben den Balak und die Fürsten. Und der Balak, der König der Moabiter, sagt so: Bileam, ich hätte dich ehren können, du hättest schon lange kommen können. Und der Bileam antwortet, aber ich kann nur sagen, was Gott mir sagt. Und dann gab er den Befehl, 7 Altäre zu bauen und auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Witter zu opfern. Bileam sagte, die 7 Altäre habe ich hergerichtet und auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Witter geopfert. Beide haben das gemacht, die Fürsten und der Bileam. Und dann sagte der Bileam, ich gehe ein bisschen zurück auf die Höhe und höre, was Gott sagt. Was Gott zu diesem Volk da unten sagt. Und er sah durchs Opfer. Liebe Freunde, das ist mir so wichtig. Was er jetzt sah, was er jetzt spricht, spricht er durch das Opfer. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Vers 8, das sind Verse herauszitiert, nicht der ganze Text zusammenhängend. Wie soll ich verwünschen, den Gott nicht verwünscht? Wer kann zählen den Staub Jakobs, ein anderer Name für Israel, auch nur den 4. Teil Israels? Meine Seele möge sterben den Tod der Gerechten, und mein Ende werde wie ihr Ende. Das Volk Israel hat bald darauf noch einmal ganz schlimm versagt. Aber hier redet Gott durch den Mann und sagt, wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den Gott nicht verwünscht? Es ist das Volk Gottes erlöst, herausgerufen. Und so gilt es für uns. Wer kann zählen den Staub Jakobs? Und dann, ich möchte den Tod sterben der Gerechten, und mein Ende werde wie ihr Erbe, wie ihr Ende. Der Balak, der Balaam, der Balak, der König, der war, was hast du getan? Ich habe dich gerufen, dass du das Volk segnest, fluchst, und jetzt hast du es gesegnet. Und er hat ihn an eine andere Stelle geführt, nämlich auf den Gipfel des Pisga. Wir sehen das oben. Und da gleiche Prozedere noch einmal. Und Bileam tritt wieder zurück, nachdem sie geopfert haben. Und er hört wieder und Gott redet durch ihn. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er, Gott hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Er schaut kein Unrecht. Das hebräische Wort, Aven, dort. Das heißt Schuld, Ungerechtigkeit, Unrecht. Er, Gott, schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt dem König zu. Im Alten Testament. Das Volk hätte sagen können, wie gerecht sind wir. Nummer 6. Nummer 6, durch das Opfer geschaut. Ein drittes Mal das Gleiche, diesmal auf dem Gipfel des Berges Peor. Nachdem der König gesagt hat, du sollst das Volk auch gar nicht segnen und nicht fluchen, du sollst einfach beides nicht. Und dann haben sie wieder 7 Altäre aufgestellt und sie haben diese 14 Tiere geopfert. Und diesmal hat Bileam versucht, auf eine andere Art zu hören, was Gott sagt. Und dann hört er, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, wie Täler sind sie ausgebreitet, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie die Zedern an den Wassern. Die Zedern an den Wassern. Jesaja braucht das gleiche Bild und nennt es Zedern der Gerechtigkeit. Gesegnet sei, der dich segnet, und verflucht, der dich verflucht. Und wir spüren hier etwas, was schon im Alten Testament so zum Vorschein kommt. Das Volk Gottes durch das Opfer ist vor Gott gerecht erwählt, heil gemacht. Wir haben es gelesen, Gott schaut kein Unrecht. Wenn du dich Nummer 3 fühlst, Gott schaut kein Unrecht. Wenn du dich schlecht fühlst, wie soll Gott fluchen, dem Gott nicht flucht? Auch du sollst dir nicht fluchen, auch du sollst dich nicht verwünschen. Du darfst sagen, danke, Vater, dass ich nicht so bin, wie ich jetzt gehandelt habe. Danke, dass du mich erlöst siehst in Jesus Christus. Danke für das Kreuz. Ich gehöre dir trotz meinem Versagen vorher gleich. Versteht ihr? Unser Leben muss diesen Modus bekommen, damit das Leben in Übereinstimmung gerät. Und dann wird es immer stärker und immer stärker und immer länger und immer stärker. Verblasst die 3, aber die 6. Die 6 wird immer stärker, wenn der Filzstift nicht schwächer wird. Ihr seht, Gott möchte, dass wir in, auch bis in unser Gefühl hinein wissen vor ihm, durch das Blut von Jesus, durch das Opfer, sind wir gerecht gemacht. Gerecht. Der Tausch hat stattgefunden. Jesus wurde zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden. Wir sind als Gottes Gerechtigkeit unterwegs. Ist das nicht gewaltig? In Christus. Ich habe bei mir, ich merke, dass ich das selber immer wieder brauche, habe ich so Hilfsmittel auch in meinem Büro aufgestellt. Ich habe eine Zeit lang, auch um mich daran zu erinnern, ich bin in Christus, ich gehöre zu ihm, habe ich beim Ausgang dieses, das ist ein Badzimmerteppich, hingelegt. Und wenn ich da heraus, aus meinem Büro hinausgehe, weiß ich, steht für mich für Gerechtigkeit und in Christus. Ich bin gerecht. Als Gerechter gehe ich in die Welt hinaus. Versteht ihr? Methoden schaffen, dass wir uns auch im Gefühl immer und immer wieder daran erinnern, Gott ist so groß, er schaut kein Unrecht. Du bist, wenn du ihm die Herrschaft und den Glauben schenkst, du bist Gerechtigkeit Gottes geworden. Der Tausch am Kreuz, der gilt. Halleluja. Ist das nicht eine gute Botschaft? Amen.